NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Flocken. Das Echo des Tages heute unter anderem mit folgenden Themen. Beratungen über Euro-Schuldenkrise, Treffen der EU-Finanzminister in Polen. Hierzu auch der Kommentar. Regierungswechsel in Kopenhagen. Dänemark wird künftig von einer Sozialdemokratin geführt. Streit um Grenzkontrollen. EU-Kommission fordert Mitsprache. Und nach 2 Milliarden Dollar Verlust Anklage gegen Investmentbanker der Schweizer Großbank UBS erhoben. Beim Treffen der EU-Finanzminister in Breslau steht die Schuldenkrise ganz oben auf der Tagesordnung. Wie soll es weitergehen mit Griechenland? Offiziell werden zwar keine Entscheidungen getroffen, doch man sieht sich unter Zugzwang. Denn die gegenwärtige Diskussion über eine mögliche Pleite untergräbt das Vertrauen in den Euro. Nach Polen gereist ist auch der US-Finanzminister Geithner. Das gemeinsame Ziel, die Stabilisierung der Finanzmärkte. Doch über den Weg dahin ist man sich nicht einig. Aus Breslau, Martin.
Als einen Dialog unter Freunden bezeichnete Euro-Gruppenchef Juncker die überhaupt erste gemeinsame Runde zwischen den Euro-Finanzministern und einem amerikanischen Finanzminister. Allerdings war es eine Premiere mit magerem Ergebnis. Beide Seiten wollten ihre Reaktion auf die Schwierigkeiten der Weltwirtschaft aufeinander abstimmen, so Juncker. Aber genauso hatte man das schon auf dem G7-Treffen vor einer Woche in Marseille gesagt.
So there is nothing new in that respect.
Es gab also heute nichts Neues. Tim Geithner hatte allerlei gute Ratschläge im Gepäck, die alle darauf hinauslaufen, dass die Europäer mehr Geld in die Hand nehmen sollen, um die Schuldenkrise einzudämmen und die alarmende Konjunktur wieder anzuheizen. Juncker ließ aber durchblicken, dass es sich da eher um unerbetene Ratschläge handelte. Über die Aufstockung des Euro-Rettungsschirms verhandle man nicht mit jemandem, der gar nicht Mitglied der Eurozone ist. Und was die staatlichen Konjunkturspritzen betrifft.
Wir haben keine haushaltspolitischen Margen, die es zuließen, dass wir derartiges täten. Das würde die Haushaltskonsolidierung, die jetzt Gott sei Dank in Fahrt gekommen ist, wieder einknicken lassen. Das werden wir nicht tun.
Offensichtlich war die Stimmung unter den Freunden gar nicht so harmonisch. Jedenfalls berichtet Österreichs Finanzministerin Maria Fekter von einem lebhaften Wortwechsel zwischen Geithner und Bundesfinanzminister Schäuble. Schäuble machte klar, dass man nicht unbegrenzt Steuergelder in die Rettung von Banken und Schuldenstaaten pumpen könne. Stattdessen wäre die Finanztransaktionssteuer ein Weg, um Geld aus den Märkten selbst abzuschöpfen und sie zur Stabilisierung des Finanzsystems einzusetzen.
Das hat er aber striktest abgelehnt, der Herr Geithner. Also uns zu erklären, was wir zu tun haben mit Steuergeldern und gleichzeitig einer guten Maßnahme sofort eine Absage zu erteilen, das habe ich nicht als gerechtfertigt empfunden.
Und Jean-Claude Juncker schob eine recht eigenwillige Definition des Dialogs unter Freunden mit Geithner nach.
Und er hat uns, wie man auf Deutsch sagt, er hat uns nicht den Bart gemacht. Ansonsten sind wir auch zur Rasierklinge gegriffen.
Also nichts Neues im transatlantischen Fingerhakeln. Wenig Neues konnte Eurogruppenchef Juncker auch von den diversen Baustellen der Euro-Krise vermelden. Man habe die neuen Sparverpflichtungen der griechischen Regierung begrüßt, aber über die Auszahlung der nächsten Tranche aus dem Hilfsprogramm könne erst entschieden werden, wenn die Finanzexperten von EU und IWF Griechenland die volle Einhaltung der Sparziele bescheinigt haben.
Wenn die griechische Regierung und das griechische Parlament das tun, was wir zu Recht erwarten, dann ja, wenn Griechenland das nicht tut, was von Griechenland erwartet wird, dann wird der Troika-Bericht negativ ausfallen und dann wird nicht ausbezahlt.
Klar ist aber, dass sich das alles erneut immer weiter nach hinten verschiebt. Ursprünglich war die Auszahlung der 8 Milliarden für September vorgesehen, jetzt ist Ende Oktober im Gespräch. Dann ist der griechische Staat aber schon wieder am Rande der Zahlungsunfähigkeit. Aber die offizielle Linie heißt weiter Augen zu und durch.
Auf dem Grabe von Willy Brandt steht, man hat sich redlich bemüht.
So Euro-Gruppenchef Juncker auf die Frage, ob die Finanzminister denn bei der Bekämpfung der Schuldenkrise auf dem richtigen Wege sind.
Zum Treffen der Finanzminister in Polen auch der Kommentar. Er kommt aus Breslau. Hören Sie Wolfgang Landmesser.
Es war der erste Besuch eines amerikanischen Finanzministers bei einem Treffen der europäischen Kollegen. Und der ist gründlich schiefgegangen. Wie in Breslau durchsickerte, ist Geithner in der Runde der Euro-Finanzminister ziemlich aufgelaufen. Danach goss der US-Finanzboy noch mehr Öl ins Feuer, als er vor katastrophalen wirtschaftlichen Risiken warnte, weil die Eurozone so zerstritten sei. Das ist einfach unverantwortlich. Natürlich steckt die Eurozone tief in der Krise und muss einen gemeinsamen Ausweg finden. Aber durch ihre Ratschläge macht die US-Regierung alles noch schlimmer. Das politische Kalkül dahinter ist klar. Mit ihren Angriffen auf Europa wollen die Amerikaner auch von den eigenen Problemen ablenken. Der Schuldenstand in der Eurozone ist mehr als besorgniserregend, aber im Vergleich zum Schuldenberg in den USA viel eher beherrschbar. Und um auf den Trichter zu kommen, dass sie mit mehr Einigkeit auf die Krise reagieren müssen, brauchen die Euro-Länder keinen Tim Geithner. Auch die platte Kritik an fehlenden Konjunkturprogrammen hilft nicht weiter. Das größte Problem von Griechenland und anderen hochverschuldeten Euro-Ländern sind nun mal die völlig aus dem Ruder gelaufenen Staatshaushalte. Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker hat es heute noch einmal deutlich gesagt. Disziplin ist bei Regierungspolitikern jetzt das erste Gebot, mit Blick auf den Streit in der Berliner Koalition. Denkverbote darf es nicht geben bei einer möglichen Staatspleite in Griechenland, aber Quatschverbote. Denn natürlich müssen die Finanzminister, müssen die Regierungen vorsorgen für den Fall der griechischen Insolvenz. Die Forderungen an Athen nach Abbau der Neuverschuldung, nach raschen Reformen und die Realität klaffen immer weiter auseinander. Um eine solche Umschuldung zu managen, um die Folgen für andere bedrohte Länder und für die gemeinsame Währung insgesamt zu begrenzen, brauchen die Euro-Länder den reformierten Euro-Rettungsfonds. Er könnte griechische Banken auffangen, denen die Umschuldung das Genick brechen könnte. Er könnte anderen Ländern an der Euro-Peripherie unter die Arme greifen, die dann den Angriffen der Finanzmärkte ausgesetzt wären. Beschlossen ist der neue Rettungsschirm im Prinzip, aber in vielen Ländern eben noch nicht von den Parlamenten abgesegnet. Das dauert noch ein paar Wochen und insofern ist es nicht schlimm, dass das Finanzministertreffen ohne wirklich neue Nachricht zu Ende geht. Von vielen wurde es schon zum Schicksalsereignis für Griechenland und den Euro hochstilisiert. Ein gut gemachter Neustart für Griechenland braucht aber einfach Zeit, um auf alle Risiken vorbereitet zu sein. Immer neue Negativschlagzeilen, politisches Klein-Klein, Schaden einer guten Strategie gegen die Krise. Wenn vom Finanzministertreffen in Breslau das Signal ausginge, dass daran jetzt entschlossen gearbeitet wird, wäre schon viel gewonnen und die durchschaubaren Attacken von Tim Geithner schnell vergessen.
Wolfgang Landmesser kommentierte. Nicht nur in Breslau ist die Schuldenkrise ein Thema, sondern auch in Berlin. Der Kurs von Bundeskanzlerin Merkel stößt nicht nur auf Zustimmung. Kritik kommt aus den eigenen Reihen, aber auch vom Koalitionspartner. In der FDP sehen sich zudem die Befürworter einer Mitgliederbefragung im Aufwind. Über die Euro-Debatte in der Hauptstadt Dietmar Riemer.
In der Debatte rund um die Euro-Krise und den Fall Griechenland hat die Bundeskanzlerin heute beim Zentralverband des Deutschen Handwerks in Berlin noch einmal sehr deutlich Position bezogen, warum sie die gemeinsame Währung für unerlässlich hält und was der Euro für Deutschland bedeute.
Der Euro sorgt für mehr Wirtschaftswachstum, er sorgt für Arbeitsplätze und damit auch für Wohlstand in Deutschland. Und deshalb sehen wir uns aus sehr eigenem Interesse schon in der Pflicht, unseren Beitrag zu leisten, um die Zukunft des Euro zu sichern. Und ich glaube, ich darf sagen, das ist auch für die Zeit jetzt und die nächste Zeit die zentrale Aufgabe.
Merkel wiederholte auch ihre gestrige Bemerkung auf der internationalen Automobilausstellung, alles, was dem Euro nutze, sei zu tun und alles, was ihm schade, zu unterlassen. Dies gemünzt auf ihren Wirtschaftsminister, den FDP-Vorsitzenden Rösler, der sich am Wochenanfang in einem Zeitungsbeitrag mit einer möglichen Pleite Griechenlands beschäftigt hatte. Rösler blieb dennoch trotz mahnender Worte und heftiger Kritik aus der Union bei seiner Auffassung, man müsse auch unbequeme Wahrheiten wie eine mögliche Insolvenz Athens aussprechen. Denkverbote gäbe es in der Bundesregierung nämlich nicht.
Wenn alle Menschen, alle Unternehmen, alle Welt über eine Sache diskutiert, nur nicht die eigene Bundesregierung. Ich vertrete als liberaler Mensch das grundlegende Motto, deswegen bin ich übrigens mal in die FDP eingetreten. Du darfst alles sagen, was du denkst, wenn du denkst. Und das sollte auch in Zukunft für uns Liberale weiter so gelten und so bleiben.
Wie in der FDP zurzeit vorbereitet, befürworten nun auch einige CDU-Abgeordnete eine Mitgliederbefragung in der Partei über die Euro-Politik der Bundesregierung. Darunter auch der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses Bosbach. Unterdessen wurde bekannt, dass der Bundestag nicht wie ursprünglich vorgesehen über den Europäischen Stabilisierungsmechanismus ESM schon dieses Jahr entscheidet, sondern erst 2012. Allerdings ist die Verabschiedung des Euro-Rettungsschirms ESFS wie angekündigt für den 29. September vorgesehen. Die Kanzlerin nutzte ihre Rede beim Zentralverband des Deutschen Handwerks für Bemerkungen über die Euro-Politik hinaus dazu, um ihren Optimismus bezüglich der Wirtschaftsentwicklung in der EU mit Zahlen zu untermauern.
Die gute Konjunktur bei uns zu Hause ist nicht nur gut für uns, sondern sie wirkt sich auch positiv in den europäischen Bereich aus. Wir sind in diesem Jahr Wachstumsmotor in Europa, auch wenn sich das Wachstum jetzt etwas abflacht. 3,7% plus im Jahre 2010, dies Jahr sicherlich wieder eher bei 3 als bei 2,5.
Und damit immer noch an der Spitze der Eurozone und der Gesamt-EU.
Regierungswechsel in Dänemark. Für die liberal-konservative Koalition von Ministerpräsident Rasmussen hat es nicht gereicht, obwohl seine Partei bei der Parlamentswahl gestern leicht zulegen konnte. Doch die Koalitionspartner mussten Stimmeneinbußen hinnehmen. Jetzt ist der Weg frei für Helle Thorning-Schmidt von den Sozialdemokraten. Erstmals wird Dänemark wohl nun von einer Frau regiert. Informationen von unserem Korrespondenten Albrecht Breitschuh.
Die letzte Amtshandlung führt einen Ministerpräsidenten in Dänemark traditionell zur Königin. So war es auch heute. Um 11 Uhr reichte Lars Løkke Rasmussen bei Königin Margarete II. Seinen Rücktritt ein. Zuvor sagte er gegenüber Journalisten, er werde am Abend Helle Thorning-Schmidt die Schlüssel für das Büro des Ministerpräsidenten übergeben. Sie solle auf die Schlüssel gut aufpassen, sie seien nämlich nur geliehen. Lars Løkke Rasmussen konnte sich diesen Seitenhieb leisten, denn seine liberale Venstre wurde gestern Abend entgegen aller Vorhersagen stärkste Partei. Nur das schlechte Abschneiden des Koalitionspartners von den Konservativen verhinderte seine Wiederwahl. Es ist nun klar, dass die von uns eingeleiteten Reformen von den Wählern so nicht bestätigt worden sind. Trotzdem bleiben wir dabei. Steuererhöhungen sind eine rote Linie für uns. Die halten wir für falsch. Für die künftige Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt war es nach langem Zittern doch noch der langersehnte Höhepunkt ihrer politischen Karriere. 2005 an die Spitze der Sozialdemokraten gewählt, wollte sie eigentlich schon bei den Wahlen vor 4 Jahren an die Macht, verlor aber gegen den damaligen Amtsinhaber und heutigen NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Gestern unterbot sie sogar noch das Ergebnis von 2007, konnte sich aber um kurz nach Mitternacht von ihren Anhängern feiern lassen.
Kære Partifæller, vi gjorde det!
Liebe Parteifreunde, wir haben es geschafft. Heute ist der Tag des Wechsels in Dänemark.
Kære Partifæller, i dag er det skiftedag.
Nach einer kurzen Nacht stellte sich Helle Thorning-Schmidt am Vormittag schon wieder der Presse und kündigte an, rasch mit den 3 künftigen Koalitionspartnern Gespräche führen zu wollen. Ich werde schon bald mit den Regierungsgesprächen beginnen. Meine Ambition ist es, die nötigen Reformen auf eine breite Grundlage zu stellen. Das habe ich versprochen und halte ich. Eine der ersten Maßnahmen der neuen Regierung dürfte wohl sein, die umstrittenen Grenzkontrollen wieder abzuschaffen, die die liberal-konservative Koalition auf Druck der dänischen Volkspartei beschlossen hatte. Die Volkspartei war 10 Jahre lang Mehrheitsbeschafferin. Nun, so ihre Vorsitzende Pia Kjærsgaard, werde sie eine beinharte Oppositionspartei sein. Immerhin etablierte sie sich als drittstärkste Kraft, auch wenn die dänische Volkspartei erstmals in ihrer noch kurzen Parlamentsgeschichte Verluste hinnehmen musste.
Soweit Albrecht Breitschuh. Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. In Libyen wird zwar noch immer gekämpft, trotzdem reisen inzwischen wieder Spitzenpolitiker nach Tripolis. Der französische Staatspräsident Sarkozy und der britische Regierungschef Cameron machten gestern den Anfang und ließen sich von den Rebellen feiern. Und natürlich wurde auch über Geschäfte gesprochen. Heute nun besuchte der türkische Regierungschef Erdogan Libyen. Und auch er wurde mit großer Begeisterung empfangen, Björn Blaschke berichtet.
Warme und herzliche Worte haben sie füreinander gefunden. Recep Tayyip Erdogan, der türkische Regierungschef, und Mustafa Abdeljalil, der Vorsitzende des Nationalen Übergangsrates in Tripolis. Nach dem gemeinsamen Freitagsgebet auf dem Platz der Märtyrer, der unter der Herrschaft von Muammar Gaddafi noch der Grüne Platz hieß, priesen sie das Verhältnis zwischen der Türkei und dem neuen Libyen. Mustafa Abdeljalil erklärte, er wolle aus diesem neuen Libyen ein islamisches Land nach türkischem Vorbild formen. Das hieße freilich, dass er eine strikte Trennung von Politik und Religion anstrebt. Für all jene im Westen, denen noch in den Ohren klingt, dass Libyen demnächst die Scharia einführen wolle, dürfte das beruhigend sein. Zudem dankte Jalil Erdogan. In einer schwierigen Phase, nämlich als die Hafenstadt Misrata schon von den Rebellen erobert, aber noch von Gaddafis Leuten belagert worden war, schickte Erdogan ein Schiff mit Hilfsgütern und drohte, dass bei Widerstand der Weg freigeschossen werde. Eine erfolgreiche Mission, die die Libyer Erdogans persönlichem Engagement zuschreiben. Erdogan knüpfte daran an. Er versprach, dass heute oder morgen weitere Hilfsteams kommen, mit Notgütern für all jene Menschen, die Soforthilfe brauchen. Zudem sagte er die türkische Unterstützung beim Wiederaufbau von Schulen, Polizeistationen und Gerichten zu. Sein Land werde sich beim Bau eines neuen Parlaments beteiligen. Außerdem werde schon in den nächsten Tagen Türk Hava Yolları, die türkische Luftlinie, regelmäßig Flüge nach Libyen unternehmen. Mit geradezu dramatischen Worten wandte sich Erdogan schließlich an die Menschen in Gaddafis Geburtsstadt Sirte. Er beschwor sie, den Einheiten des Nationalen Übergangsrates nicht länger Widerstand zu leisten. Das, was in Benghazi und Tripolis passiert ist, der Sturz der alten Strukturen, werde auch in Sirte kommen. Es sei genug Blut geflossen. Sirte ist seit gestern Abend schwer umkämpft. Ein Militärsprecher der Rebellen erklärte, sie, die Revolutionäre, hätten in den Außenbezirken der Küstenstadt seit gestern zahlreiche Kämpfer der Einheiten getötet, die dem gestürzten Diktator noch ergeben sind. Aber auch Kämpfer der aufständischen Armee seien ums Leben gekommen. Der Widerstand ist offenbar groß und problematisch, insbesondere weil sich Heckenschützen in der Stadt verschanzt haben sollen. Bei den Kämpfen soll auch Musa Ibrahim ums Leben gekommen sein, der Sprecher Muammar Gaddafis. Ein entsprechender Bericht einer libyschen Tageszeitung wurde jedoch bisher nicht bestätigt. Auch um die Wüstenstadt Bani Walid sind wieder Kämpfe entbrannt. Die Rebellen zeigen sich optimistisch und erklärten, sie könnten die Stadt bald einnehmen. Die Aufständischen hatten die Einwohner der noch von den Gaddafi-Truppen kontrollierten Orte mehrfach dazu aufgefordert, die Waffen niederzulegen, um eine friedliche Übergabe zu garantieren. Ergebnislos.
Eigentlich soll es Grenzkontrollen in Europa nicht mehr geben, jedenfalls nicht in den 25 Staaten, die das sogenannte Schengen-Abkommen unterzeichnet haben. Nur bei besonderen Ereignissen darf kontrolliert werden und auch dann nur vorübergehend. Bisher haben die Staaten allein entschieden, wann die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Die EU-Kommission in Brüssel will das aber ändern und hat heute entsprechende Vorschläge gemacht. Vorschläge, die bei mehreren EU-Staaten auf Widerstand stoßen. Christoph Prössel berichtet.
Die Kritik einiger Mitgliedsländer hat erst einmal nicht gewirkt. Die EU-Kommission verabschiedete am Morgen ihren Vorschlag zur Genehmigung von Grenzkontrollen im Schengen-Raum. Bei der Präsentation der Pläne am Mittag gab sich EU-Innenkommissarin Malmström zuversichtlich, dass der Widerstand aus Deutschland, Frankreich und Spanien gebrochen werden könnte. Ich bin bereit, die Vorschläge zu verteidigen, zu diskutieren mit den Ministern und mit dem Parlament. Die Kommission möchte die Mitgliedsländer verpflichten, die Kommission zu benachrichtigen, wenn ein Staat die Grenzen im Schengen-Raum wieder kontrollieren möchte. Die Brüsseler Behörde soll dann eine Empfehlung aussprechen, ob sie die Kontrollen für gerechtfertigt hält. Danach soll ein Gremium nationaler Experten die Zustimmung geben. Dieser Wechsel erfordert natürlich einigen Mut, vor allem in der Zeit der Krise, in der wir uns befinden, in der Mitgliedsländer ihre nationalen Interessen vertreten. Aber es werden alle Länder und Bürger davon profitieren. In einer gemeinsamen Erklärung hatten Deutschland, Frankreich und Spanien angekündigt, keine Souveränität aufgeben zu wollen. Die Kommission will mit den Plänen der Willkür einen Riegel vorschieben. Die dänische Regierung beispielsweise hatte Grenzkontrollen eingeführt. Zur Begründung hieß es, um die Kriminalität einzudämmen. Frankreich kontrollierte an der Grenze zu Italien, um tunesische Flüchtlinge mit gültigen Papieren aus Italien aufzuhalten. Die Vorschläge der Kommission sehen aber auch Ausnahmen vor. Wenn es ein unvorhergesehenes Ereignis geben sollte, einen Terroranschlag zum Beispiel, dann können die Mitgliedsländer die Grenzen für 5 Tage schließen. Danach müssen sie die Kommission fragen und um eine Verlängerung bitten. Und das wäre dann eine gemeinsame Entscheidung aller Länder auf der Basis einer Empfehlung der Kommission. Solche kurzfristigen Schließungen gibt es bereits heute, beispielsweise wenn Treffen von Staats- und Regierungschefs anstehen oder große Sportereignisse und Sicherheitskräfte Hooligans aufhalten wollen.
Das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 spaltet weiterhin Baden-Württemberg. Jetzt sollen die Bürger entscheiden, in einer Volksabstimmung im November. Die grün-rote Koalition hat heute im Parlament einen Gesetzentwurf eingebracht, mit dem das Referendum möglich gemacht werden soll. Aus Stuttgart Jürgen Weibel.
Das Kündigungsgesetz über die finanzielle Beteiligung des Landes wird scheitern, denn nur so kann anschließend die Frage, sind Sie für oder gegen eine finanzielle Beteiligung des Landes Baden-Württemberg, dem Volk zur Entscheidung vorgelegt werden. So sieht der Ablauf für die erste Volksabstimmung in Baden-Württemberg aus und die Gründe für dieses sogenannte Kündigungsgesetz nannte heute Vormittag noch einmal der Verkehrsminister des Landes, Winfried Herrmann. Erstens sagte er, das Projekt wird immer teurer.
3,1 Milliarden war der Kostenrahmen im Jahre des Vertragsabschlusses und schon wenige Monate sind wir über der 4,1 oder bei der 4,1 Milliarde gelandet.
Vielmehr werde das Projekt eher bei 5 oder 6 Milliarden Euro Gesamtkosten enden und deshalb müsse jetzt mit dem Ausstiegsgesetz die Reißleine gezogen werden. Es war turbulent und stimmungsvoll heute Vormittag, vor allem als der CDU-Fraktionschef Peter Haug ans Mikrofon ging. Seiner Meinung nach werde hier getrickst und getäuscht, das Gesetz sei eine Farce und die angeblichen Kostensteigerungen nur Spekulation. Peter Haug.
Die Mehrheit in diesem Land wird für Stuttgart 21 stehen. Und ich sage Ihnen auch, wir hören auf die Menschen. Merken Sie nicht, obwohl Sie doch angeblich so genau hinhören, dass die Menschen eigentlich von der Diskussion um S21 die Nase voll haben und wollen, dass endlich gebaut wird?
Er aber hoffe, dass die positiv denkenden Baden-Württemberger dem grünen Teil der Landesregierung eine Niederlage beibringen werden. Darauf vertraue er und deshalb wolle man auch nicht gegen das Kündigungsgesetz klagen. SPD-Fraktionschef Klaus Schmiedl ging die Polemik heute Vormittag dann doch zu weit. Und deshalb zog er gleich eingangs scharfe Grenzen, worum es denn eigentlich hier gehe in dieser Volksabstimmung.
Wenn es zur Volksabstimmung kommt, dann ist es kein Thema der Fraktionen und der Parteien und der Regierung mehr, sondern dann ist es ein Thema des Volkes. Und deshalb, Herr Kollege Haug, muss ich schon sagen, also Sie wollen diese Volksabstimmung verbinden mit einer Abstimmung über diese Landesregierung. Ja, also dümmer geht's nimmer.
Es geht um ein Bahnprojekt, versuchten beide Regierungsparteien zu argumentieren, und nicht um eine Abstimmung über die Regierung. Die erste wäre das in Baden-Württemberg. Immerhin am 27. November könnte sie stattfinden und sie wird wohl teurer als eine Landtagswahl. Geschätzte Kosten derzeit 12 Millionen Euro.
Grün oder Rot? Anhand einer Ampel am Eingang von Lokalen sollen Gäste sehen können, ob es bei Hygieneuntersuchungen Beanstandungen gegeben hat. So wollen es die Verbraucherschutzminister. Doch dagegen gibt es Widerstand von den Wirtschaftsministern. Doch die Verbraucherschützer geben nicht auf. Auf der Ministerkonferenz in Bremerhaven hat es heute einen neuen Anlauf gegeben. Axel Neubauer.
Die Verbraucherschutzminister des Bundes und der Länder halten an ihrem Beschluss vom Mai dieses Jahres fest. Sie wollen im Interesse der Verbraucher Konsens erzielen mit den Wirtschaftsministern der Länder, die Bedenken angemeldet hatten. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe soll einen Kompromiss für eine bundeseinheitliche Lösung finden. Bremens Gesundheitssenatorin Renate Jürgens-Pieper, SPD, Vorsitzende der Verbraucherschutzministerkonferenz.
Ich bin sehr froh darüber, dass wir uns so einigen konnten auf dieses Vorgehen, sodass wir einmal die Bedenken bearbeiten, aber auch schon auf eine rechtliche Regelung zielen.
Die Länderminister legen Wert darauf, dass der Beschluss, eine Arbeitsgruppe einzurichten, kein Rückschritt ist.
Sondern Ausdruck des Bemühens, Verbraucherinteressen auf der einen Seite und Bedenken der Wirtschaft auf der anderen Seite zum Ausgleich zu bringen. Wir haben einen klaren Zeitplan formuliert. Ende Januar 2012 sollen Ergebnisse vorliegen. Sie wird im besten Fall dafür Sorge tragen, dass das Modell, was wir einführen wollen, in etwas anderer Form, aber im großen Konsens dann eingeführt werden kann.
Sagt der Berliner Staatssekretär für Verbraucherschutz Benjamin Hoff, Die Linke. Bis dahin müssten aber noch knifflige Details geklärt werden.
Es sind Fragen der Finanzierung zu klären. Die Durchführung von Kontrollen ist mit Kosten verbunden für die Kommunen. Das muss man klären. Wir haben in vielen Kommunen eine extrem angespannte Personalsituation im Bereich Lebensmittelsicherheit. Ich denke, damit ist der Rahmen klar, über den wir reden wollen.
Auch wenn noch unklar ist, wie die Hygieneampel letztendlich aussehen wird, ob es eine Barometerskala, eine Ampel oder etwas anderes sein wird, klar ist für Hessens Verbraucherschutzministerin Lucia Puttrich, Sprecherin der CDU-geführten Länder in der Konferenz, dass noch einiges an Aufklärungsarbeit bei Unternehmen und Verbänden nötig sein wird. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner, CSU, unterstützt den nun eingeschlagenen Weg, betonte in Bremerhaven aber noch einmal:
Es bleibt dabei. Ich bin bereit, den Wunsch der Mehrheit der Länder zu entsprechen und für einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen zu sorgen. Aber Sie wissen und haben es jetzt auch schon gehört, dass es zwischen und in den Ländern in mehreren Punkten noch unterschiedliche Positionen gibt. Dieser Dissens muss innerhalb der Länder auch aufgelöst werden, denn nur in einer einheitlichen Position kann der Bund auch einen bundesweiten Rechtsrahmen schaffen.
Sich noch einmal gemeinsam an einen Tisch setzen wollen Bund und Länder auch beim Thema EHEC. Hier soll im Nachgang der EHEC-Epidemie im Mai und Juni die Zusammenarbeit der Behörden auf den Prüfstand. Bis zum Jahresende sollen Vorschläge für eine verbesserte Abstimmung und eine einheitliche Kommunikation erarbeitet werden. Neben der Taskforce aus Experten des Bundes, der Länder und der EU soll es künftig einen Krisenstab geben, der die politische Steuerung übernimmt. Bremens Gesundheitssenatorin Jürgens Pieper.
Von daher haben wir uns auf Verfahren verständigt und wir haben uns auch auf Planübungen verständigt, sodass man wirklich durchspielt, wie schnell ist man, welche Schnittstellen gibt es, wie muss man zusammenarbeiten, ganz besonders auch mit der Gesundheitsministerkonferenz und natürlich mit dem Bund.
Ziel ist es, verlässliche Regelungen zu entwickeln, wie bei einer künftigen Lebensmittelkrise vorgegangen wird. Die Minister beschlossen in Bremerhaven außerdem, dass künftig bei Lebensmitteln immer der Liter- bzw. der Kilogrammpreis angegeben wird. Auch wollen sie die Verbraucher besser vor schlechten Finanzberatungen und vor Datenmissbrauch im Internet schützen.
Es wird 18.56 Uhr. Sie hören das Echo des Tages. 2 Milliarden Dollar hat die Schweizer Großbank UBS verloren, weil einer ihrer Händler in London riskante Geschäfte machte. Eigenmächtig, wie die Bank betont. Der aus Ghana stammende Mann wurde festgenommen und heute ist gegen den Investmentbanker Anklage erhoben worden. Aus London, Barbara Wiesel.
Schon am Nachmittag wurde gegen Aktienhändler Kweku Adoboli in London Anklage erhoben. Das spricht für die Vermutung, dass er nachts zum Donnerstag selbst die Reißleine gezogen und seine Manager bei der UBS über die Katastrophe informiert hatte. Was allerdings viele in der Londoner City immer noch schwer zu erklären finden, ist, wie 3 Jahre nach der Finanzkrise und bei den angeblich so verschärften Kontrollen ein solches Zockerdrama bei einer Investmentbank noch einmal passieren konnte. Ich brauche ein Wunder, so hatte Adoboli in der vergangenen Woche auf seiner Facebook-Seite geschrieben. Statt des Wunders kam die Polizei, so spottet heute die britische Presse. Der 31-jährige Händler bei der renommierten Schweizer Bank ist Diplomatenkind, ghanaischer Abstammung. Er ging auf eine englische Privatschule und Universität. Er soll auf großem Fuß gelebt haben, in einer der schick renovierten Wohnungen in Ost-London, nahe seinem Arbeitsplatz in der City. Nach der Devise, typisch für junge Banker in London, work hard and play hard, lange Arbeitstage und regelmäßige Partys gehörten dazu.
You make a trade, it all goes horribly wrong, you don't want to explain it to your boss.
Du machst dein Geschäft, es geht furchtbar schief, du willst es deinem Chef nicht erklären, versuchst es nochmal, es geht weiter schief. Es kann aber auch sein, dass er den technischen Ehrgeiz hatte, das System auszuhebeln, vermutet Chris Roebuck von der Cass Business School in London. Spätestens vor Gericht werden sich die Umstände klären. Die Bank wird inzwischen von der Ratingagentur Moody's mit der Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit bedroht. Alle Kollegen von Adoboli wurden umgehend vom Dienst suspendiert. Gerüchte besagen, dass der Händler den Megaverlust durch ein komplexes Geschäft mit Indexfonds verursacht haben soll, bei dem er von der Abwertung des Schweizer Franken in der vorigen Woche auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Öffentlich behaupten Banker immer, ihre Kontrollen seien unschlagbar, so sagt Finanzmarktexperte Peter Tall Larsen vom Reuters Wirtschaftsdienst allerdings. Privat räumen sie ein, dass es ihnen hätte auch passieren können. Wenn die UBS so etwas nicht kontrollieren kann, eine Bank, die immer als konservativ galt, dann können es andere Banken genauso wenig. Erst in der vorigen Woche hatte die britische Regierung einen Reformplan für ihre Banken vorgelegt. Danach sollen künftig Investmentbanking und Privatkundengeschäft strikt getrennt werden. Wirtschaftsexperte Will Hutton drängt auf die Umsetzung der Pläne.
Unless you separate out that Wild West Casino operation.
Wenn wir nicht dieses Wildwest-Casino-Banking vom normalen Bankgeschäft der Leute auf der Straße trennen, haben wir wirklich ein Problem. Allerdings ist die Bankreform erst für 2019 vorgesehen. Der britische Finanzminister hat keine Eile, denn er braucht dringend die Einnahmen vom Finanzmarkt, die für den Großteil seiner Staatseinnahmen sorgen. Und Skeptiker wie Roebuck meinen sowieso, auch die Reformen hätten den Milliardenverlust bei der UBS nicht verhindern können. Sie hätten höchstens verhindert, wenn die Bank dadurch an den Rand der Pleite käme, dass die normale Kundenbank davon infiziert wird. Aber seien wir ehrlich, solche Sachen passieren da auch. Nur seien die Summen eben kleiner und würden nicht für so große Schlagzeilen sorgen, so wie jetzt der Fall UBS und Adoboli.
Und mit diesem Bericht aus London geht das Echo des Tages zu Ende. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Andreas Flocken.